Ich hänge noch an diesem Thema Gemeindebau nach Pfingsten. So, wie sind wir damit eigentlich unterwegs? Immer dieser komische, sperrige Begriff missionale Gemeinde. So ganz natürlich. Wie kriegt eigentlich diese Gemeinde nach Pfingsten das so natürlich hin? Dass sie natürlich wächst. Wie sind die mit ihrem Glauben unterwegs? Und was ist das, was sie begeistert? Kennt ihr noch diese alte Generation, bei denen klar war, dass man in die Kirche geht? Ich komme ja vom Land, da ist die Zeit noch ein bisschen eingefroren und da ist es noch logischer. Und da wird man auch komisch angeschaut, wenn man da nicht hingeht. Also ich war vor einer Weile mal daheim, das war ganz lustig, vor Weihnachten. Unser kleines Dorf, 40 Einwohner, hat beschlossen, quasi, dass es einen Weihnachtsmarkt veranstaltet. Ja, der bestand aus einem Baum und einem Stand mit einem Bar, nennt man das, mit so einem Stehtisch, und da gab es Glühwein. Und siehe da, die Bauern aus der Nachbarschaft haben sich da gelagert. Und dann hat man selbstverständlich dann tiefe christliche Schlager ausgepackt. So dieses katholische Liedgut rauf und runter. Und ich war erstaunt, als ich festgestellt habe, die können alle mit Inbrunst sämtliche 12 Strophen dieser alten Choräle mitsingen. Gar kein Problem. Kriegen die vollkommen zusammen. Als dann irgendwann der Glühweinpegel stieg, waren dann die 12 Strophen nicht mehr drin. Die Inbrunst war immer noch da. Aber das ist interessant. Das ist eine hohe Normalität. Es ist ganz selbstverständlich, du gehst in die Kirche und es wäre etwas komisch, wenn nicht. Und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, was der Glauben, wie er wahrgenommen wurde und was er für die Gesellschaft war. Also da schwingt ja eine gewisse Vorstellung von Moral mit. So ein Mensch, der in die Kirche geht, der ist auf jeden Fall auch irgendwie integer. Mit dem kannst du. Mit dem kannst du dich abgeben, der hat ein ähnliches moralisches Setting. Der hat sicherlich solide Werte irgendwie und es hält so ein Dorf auch zusammen. Wenn einer nicht hingeht, Klammer auf, oder einer in die Baptistengemeinde geht, aber das ist jetzt nicht das Thema meiner Predigt, da musst du dann hinschauen. Was passiert da eigentlich? Da wird plötzlich etwas erklärungsbedürftig, was das bisher gar nicht war. Ist diese Person wirklich vertrauenswürdig? Und ich glaube, aus dieser Gesellschaft fallen wir gerade raus, zunehmend in eine Zeit, in der das eben nicht mehr der Fall ist. Wo du nicht mehr davon ausgehen kannst, wenn du einen kleinen Weihnachtsmarkt veranstaltest, alle können alle 12 Strophen von irgendwelchen Weihnachtsliedern noch mitsingen. Und wir kehren eigentlich zunehmend zurück in eine Gesellschaft, die dem Umfeld ähnelt, in dem das Christentum ganz ursprünglich mal groß geworden ist. Das können wir jetzt betrauern, aber ich glaube, dass darin eine Chance steckt. Und nämlich, dass die Botschaft eigentlich in diesem Setting so richtig durchzünden kann. Damals treffen wir eine Umgebung an, in der jede Stadt so ihre eigenen Götter hat. Das ist erstmal so das Vorfindliche. Und wenn du von einer Stadt in eine andere wechselst, dann wechselst du auch die Götter. Und dann betest du andere Götter an. Und wenn du in der falschen Stadt mit dem falschen Gott um die Ecke kamst, dann warst du eine Gefahr für diese Stadt. Weil du könntest ja die Regionalgottheit erzürnen. Also es gehört zum guten Benehmen, dass du da, wo du hinkommst, auch das entsprechende Lied singst. Das ist erstmal das Setting. Das heißt, jeder war glücklich, denn jeder hatte seine Götter und jeder konnte auch seinen Gott anbeten. Eigentlich so fast eine Form von Religionsfreiheit. Und doch, wenn du an einem anderen Ort warst, musstest du aufpassen, dass du dessen Lied singst. Und ansonsten würdest du dort das Sozialgefüge schwächen, dann wirst du dort zum Fremdkörper. Das ist vielleicht ein Lebensgefühl, das, ich will es jetzt nicht überstrapazieren, aber das uns vielleicht heute auch manchmal ein bisschen bekannt vorkommt. Du kommst in eine andere Gruppe und da gelten andere Konventionen. Das merkst du vielleicht noch gar nicht auf den ersten 2 Metern, aber auf den dritten, vierten, fünften, wenn man dann so ein bisschen miteinander auftaut, über den Smalltalk raus ist, stellst du plötzlich fest, hoppla, sage ich jetzt was oder sage ich nichts? Die ticken ja anders. Und dann kommen die Christen um die Ecke. Damals. Und die glauben, dass ihr Gott der Gott ist. In dieses Setting rein ist ja ganz viel zulässig. Du kannst alles denken. Das Einzige, was problematisch ist, ist, wenn einer kommt und sagt, aber ich habe die Wahrheit. Da wird es dann natürlich blöd. Der einzige Gott. Und dass das Universum eben nicht gefüllt ist von mehr oder weniger chaotisch streitenden Mächten, die alle irgendwie ihre Berechtigung haben. Sondern dass es da einen absoluten Anspruch gibt. Und dass alle anderen Götter am Ende Fiktion sind. Also ihr dürft gerne bei eurem Gott bleiben, aber bitte, bitte alle dürfen Recht haben. Und in dieses Setting rein sind die Christen dann erstmal ein echtes Problem. Klar, die Juden, die gab es auch noch. Die waren mit demselben Problem unterwegs. Aber die sind mit dem Problem zum größten Teil unter sich geblieben. So, das ist okay. Menschen dürfen auch anders denken, solange die unter sich bleiben. Aber spätestens dann, wenn sie in dein Umfeld einbrechen, dann musst du dich damit beschäftigen. Und das war beim Christentum beim Jungen nun mal der Fall. Das war plötzlich sozialer Sprengstoff für Familien. Was machst denn du, wenn du als Familie einen Hausgott anbetest, aber dein Sohn oder deine Tochter plötzlich nicht mehr? Wie verhält der sich dann? Und trotzdem wächst das Christentum. Und eigentlich ist das erstaunlich, es hat keine guten Startbedingungen. Also eine Religion, die sich nicht in dieses Denken einfügt, ist schwierig. Und obwohl es etwas kostet, dass das Christen, also Christ zu werden, weil du rückst dich damit an den Rand dieser Gesellschaft. Und ist, glaube ich, das Erste, was wir festhalten können und dürfen. Christsein darf auch etwas kosten. Ungefähr in dieses Setting rein, wo die Gemeinde so stark wächst, also sagen vielleicht grob 50 nach Christus, da spricht ganz stark ein Evangelium, das ungefähr in dieser Zeit geschrieben ist. Und das ist Johannes. Und ich habe euch aus Johannes einen Abschnitt mitgebracht, der folgt auf eine sehr bekannte Geschichte. Johannes Kapitel 4. Jesus unterhält sich mit einer Frau, ab Vers 25. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht, ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redet. Doch niemand sagte, was willst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Und ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie hin aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Unterdessen mahnten die Jünger ihn und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nichts wisst. Da sprachen dann die Jünger untereinander, hat ihm jemand zu essen gegeben? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht selber, es sind 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder, sie sind schon reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Auf das sie miteinander freuen, auf das sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Jesus hat gerade diese Samariterin am Brunnen getroffen. Das habt ihr vermutlich gemerkt, oder? Und er hat ihr vom lebendigen Wasser erzählt. Und er zeigt ihr, dass er alles über ihr Leben weiß, auch über die verschiedenen Männer, die sie schon hatte, mit denen sie zusammengelebt hat und über den, mit dem sie jetzt gerade zusammenlebt und der nicht ihr Mann ist. Und Jesus weiß das alles offensichtlich und er bietet ihr ewiges Leben an. Und sie fragt ihn, wie kannst du das tun? Das kann allerhöchstens der Messias tun. Und er antwortet mit diesem einfachen Ich bin's. Mit dieser Gottesformel, ich bin der Ich bin, ich bin's, der mit dir redet. Das Evangelium wurde vermutlich so 50, 60 nach Christus geschrieben, ungefähr in die Zeit rein, als das Christentum beginnt so rasant zu wachsen. Und ich glaube, wir können an dieser Geschichte ganz gut sehen, warum, was daran so attraktiv war. Warum vielleicht auch Johannes genau diese Geschichte erinnert und sagt, da gab es doch damals die Frau am Brunnen, die hat genau das erlebt. Die wusste es schon. Ich möchte mir einmal das Wie anschauen und dann möchte ich mir das Warum mit euch anschauen. Zuerst zum Wie, was passiert eigentlich? Was macht diese Frau? Wie kriegt die ihr Dorf dazu, dass die zu Jesus kommen? Die weiß ja erst sehr wenig. Ich vermute mal, sie hat noch keinen Alpha-Kurs durchlaufen, direkt am Brunnen. Also können wir davon ausgehen, das bisschen, was sie weiß, waren die ersten vier Sätze, die sie gerade mit Jesus gewechselt hat. Und da sind auch noch eine Menge Mutmaßungen drin. Finde ich interessant, wie sie auftritt. Sie sagt nicht, ich habe den Messias gefunden. Sie sagt, da ist einer, kommt mal mit, es könnte sein. Ja, wo wir heute sagen, da muss man mal mit deutlichen Worten ran, ist diese Frau sehr vorsichtig. Und sie kriegt es trotzdem hin, trotz der vorsichtigen Worte, damit offensichtlich eine starke Sogwirkung zu erzielen. Alles, was sie eigentlich tut, ist, dass sie zu ihren Freunden geht und dass sie sagt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Da ist einer, der hat mir auf den Grund meiner Seele geschaut. Und sie gibt keine dogmatische Präsentation oder Zusammenfassung des Römerbriefes. Sie geht auch nicht zuerst einmal für 3 Jahre in die Bibelschule, wo sie dann alles über Jesus lernt, bevor sie ihren Freunden was davon erzählt. Sie hat ja noch nicht einmal gelernt zu evangelisieren. Sie versteckt sich nur einfach nicht mit dem, was sie erlebt hat. Sie versteckt sich nicht mit dem, wer sie ist und was sie erlebt hat. Wenn du Menschen kennenlernst, mit denen unterwegs bist, vielleicht in deiner Nachbarschaft, vielleicht über den Zaun, vielleicht irgendwo in deinem Umfeld, du kommst immer zwangsläufig irgendwo an diesen Punkt, wo Gespräche etwas tiefer gehen. Wo sie über diesen ersten Smalltalk-Kontakt rausgehen. Und da ballt sich in einem dann manchmal die Frage zusammen, wann darf ich mit Jesus um die Ecke kommen? Muss ich das? Gehört es jetzt hier hin oder gehört es nicht hier hin? Was ich an dieser Frau ganz erstaunlich finde, ist, dass sie das überhaupt nicht macht. Sie versteckt sich nur einfach nicht mit dem, was sie ist. Sie tritt so auf, wie sie es gerade erlebt hat. Ganz natürlich. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, die Leute um dich herum an diesem Punkt davon abzuhalten, zu erfahren, dass du Christ bist. Nämlich indem du es aktiv vor ihnen versteckst. Wenn Jesus dir auf irgendeine Art in deinem Leben eine Hilfe ist, wenn Jesus auf irgendeine Art in deinem Leben Freude ist oder die zentrale Größe, dann ist eigentlich die einzige Möglichkeit, ihn nicht auszustrahlen, ihn aktiv zu verstecken. Diese Frau ist überhaupt nicht dafür trainiert, von ihrem Glauben zu sprechen, das merkt man auch. Das macht sie ja gar nicht. Sie versteckt sich nur einfach nicht. In Zeiten, in denen es sogar gefährlich ist, seinen Glauben zu zeigen, weil du bringst das Sozialgefüge damit eventuell in Schieflage, da wuchs der Glaube. Und das vielleicht oft nicht mal durch großartige Evangelisten und durch Programme. Wir könnten jetzt immer ein Programm aufsetzen an der Stelle. Auch nicht dadurch, dass Leute in die Kirche gelockt wurden. So, bei uns gibt es ein großartiges Konzert und außerdem Süßigkeiten. Und Kaffee nach dem Gottesdienst. Das soll übrigens nicht heißen, dass es schlecht ist. Ich finde das gut. Ich finde es großartig, dass es Kaffee nach dem Gottesdienst gibt. Aber der Grund, glaube ich, warum das hier anziehend ist, warum Menschen neugierig werden, ist nicht der Kaffee, sondern dass es stinknormales, individuelles, relevantes Leben. So einfach. Das kannst du. Weil es überhaupt nicht um das geht, was du sein müsstest, sondern um das, was du schon bist, um damit transparent zu sein. Und das ist auch keine Frage von Übung. Noch nicht mal, sondern von Charakter. Bist du einfach nur bereit, zu dem zu stehen, was du bist? Also einfache Transparenz über das, was du tatsächlich erlebst. Das Zweite, was sie macht, ist, dass sie auf Jesus zeigt. Sie berichtet von dem, was ihr passiert ist, einfach und transparent. Und dann zeigt sie auf Jesus. Und sie sagt nicht, das ist der Messias. Sondern wieder ist sie transparent und sagt, ich weiß es gar nicht. Aber könnte es nicht sein? Könnte es nicht sein? Nach dem, was ich erlebt habe, könnte es nicht sein. Sie könnte sich jetzt ja auch direkt in irgendeine der großen Streitigkeiten verwickeln lassen und versuchen, die Leute zu überzeugen. Ich finde es auch gut, dass wir Fragen bewegen, wie zum Beispiel, wie gehen wir eigentlich mit Gender um oder mit Evolution versus Kreationismus oder politische Diskussionen. Das wäre hier sofort ein Seitengefecht. Ich glaube, sie würde ihre Freunde damit nicht überzeugen. Das heißt nicht, dass diese Diskussionen falsch sind, aber sie öffnen nicht die Tür für den Glauben. Und sie bleiben bloße Ansicht, solange Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Wie sprichst du über die Schönheit von Jesu Leben, über die Relevanz seiner Worte, über die Richtigkeit der Auferstehung? Bring die Leute dahin zurück, dass sie sich fragen, wer er ist. Das macht die Frau hier. Bring die Leute dahin zurück, dass sie sich fragen, wer er ist. Alles andere lässt sich dann später klären. Aber wenn wir Leute auf Jesus verweisen, dann kann Jesus damit umgehen. Wenn Leute anfangen, Jesus zu suchen, dann kann er auch Leute finden. Das kann er. Das beweist er hier eindrücklich, dass er das kann. Könnte er nicht der Messias sein? Nach dem, was ich erlebt habe, könnte er nicht der Messias sein? Und wenn es so wäre? Und jetzt ist warum? Warum macht sie das? Was ist das, was sie hier antreibt? Jesus hebt eigentlich hier vor, was er tut und was sie tut, als er vom Säen spricht. Er teilt Worte des ewigen Lebens mit ihr. Und dann gibt sie selbst direkt etwas davon weiter. Und das nennt Jesus hier Saat und Ernte. Wenn wir einer Person von Jesus erzählen, dann säen wir etwas. Und Jesus sagt hier, ja, die Jünger fragen ihn, sag mal, bist du nicht hungrig? Und er sagt, das ist mein Essen und Trinken, das ist mein täglich Brot. Das ist eine komische Aussage, weil davon werden wir nicht satt, oder? Jesus, ich finde insbesondere im Johannesevangelium, scheint auch Spaß daran zu haben, die Jünger zu verwirren. Das macht er immer wieder ganz gern. Vielleicht auch deshalb, weil da, wo wir verwirrt werden, in uns immer etwas in Bewegung kommt. So, da wo unser Denkgebäude ganz gut funktioniert, da müssen wir uns über manche Sachen nicht auseinandersetzen. Aber da, wo uns jemand verwirrt, da müssen wir uns fragen, sag mal, was willst du mir damit eigentlich sagen? Wo willst du damit hin? Und ich glaube, das tut er hier auch. Im Prinzip, glaube ich, sagt Jesus, das, was ich hier tue, das ist so selbstverständlich, das ist so alltäglich. Das ist so das, was ich jeden Tag tue und brauche, wie Essen und Trinken. Du würdest dich ja auch nicht morgens fragen, esse ich heute was oder nicht. Also wenn du fastest, vielleicht schon, aber ansonsten nicht. Sondern es gehört einfach zu deinem Leben. Und die Art, wie er hier dieser Frau ewiges Leben anbietet, ist kein besonderes Highlight. So frei nach dem Motto, heute mache ich das mal. Heute gehe ich mal evangelisieren. Überzeuge ich irgendjemand vom Glauben. Nein. Sondern es ist so alltäglich, es ist so selbstverständlich wie das tägliche Essen und Trinken. Wenn es doch so selbstverständlich ist, warum geschieht es dann bei mir so oft nicht genauso selbstverständlich? So sonntags morgens, es ist entspannt. Ich kenne euch, ihr kennt mich. Ich gehe kein Risiko. Aber es ist sehr viel schwieriger, wenn es um Leute geht, die Jesus noch nicht kennen. Warum ist das manchmal so ein Kampf und Krampf? Und worauf dürfen und sollen wir dann vielleicht blicken? Jesus gibt hier einen Hinweis an dieser Stelle und den finde ich großartig. Ich glaube, die ganze Thematik dreht sich um das Thema Freude. Jesus sagt hier nämlich eigentlich auch wieder etwas Erstaunliches: Der, der sät und der, der erntet, freuen sich gemeinsam. Wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Habt ihr schon mal gesät? Ein großer Grund, sich zu freuen, oder? Du läufst übers Feld, 35 Grad im Schatten, kein Baum in Sicht. Du hast so einen Gewandbausch damals, woraus du säst. Und jedes Mal, wenn du diese Bewegung machst, dann jauchzt du vor Freude über die Pflanzen, die du da aufwachsen siehst. Und am nächsten Morgen, da stürmst du auf das Feld. Die Begeisterung ist groß. Überall sprießen schon grüne Spitzen aus dem Boden. Ich fürchte, niemand sät in Freude. Schon gar nicht, wenn du davor den Boden noch vorbereiten musst. Ja, bei uns wurde lange nicht gesät. Wir haben irgendwann mal versucht, ein Stückchen Land umzugraben. Das war nicht so richtig witzig. Ernten macht Freude. Ernten macht richtig Freude, wenn etwas gewachsen ist und du kannst es sehen und du darfst es ernten. Aber säen, säen ist die notwendige Vorbereitung fürs Ernten. Aber ich glaube, man muss schon etwas masochistisch veranlagt sein, um echte Freude über das Aussäen zu haben als solches. Außer du freust dich schon aufs Ernten, das ist okay, das darfst du tun. Ja? Aber das ist eine abgeleitete Freude. Was Jesus hier sagt, wenn er sagt, der, der sät und der, der erntet, die freuen sich gemeinsam, ist nicht, säen macht so große Freude, sondern er sagt, wir säen aus Freude. Also wir freuen uns nicht über das Säen, sondern wir freuen uns und deshalb säen wir. Also es geht um die Freude des ewigen Lebens. Wer diese Freude fühlt und weitergibt, der sät. In Psalm 51, da betet David, gib mir wieder Freude an deinem Heil oder an deiner Hilfe, wie es Luther übersetzt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sich an vielen Tagen genau das zäh anfühlt. Mir fehlt gerade ganz akut die Freude an meiner Erlösung. Jetzt weiß ich, dass es nicht so einfach ist, jeden Tag jauchzend durch die Gegend zu springen, weil ich weiß, dass Jesus mich erlöst hat. So, das wäre auch ein bisschen komisch. Aber ich glaube, wir müssen uns dieses Geheimnis bewahren. Timothy Keller arbeitet sich an diesem Bibelvers ab. An der Sache mit Saat und Ernte. Und er nennt vier Gründe, warum das so ist, warum wir nicht so arg gern säen, und ich kann mich darin wiederfinden. Erstens, Stolz. Er sagt, Wir mögen manchmal Menschen nicht so arg, die nicht glauben, weil die ticken ja gar nicht so wie wir. Ich kann mich darin wiederfinden. Ich tue mir schwerer mit Menschen, die übrigens noch gar nicht so denken wie ich. Es ist viel leichter mit Menschen, die schon gleich denken. Zweitens sagt er Angst, es könnte uns ja etwas kosten. Je nachdem, wo wir auftreten und als Christen zu erkennen geben, könnte uns das echt was kosten. Vielleicht vor 50 Jahren noch nicht. Weil da hätte mein Nachbar ja noch gesagt, bin ich selbstverständlich dabei, alles gut. Aber spätestens dann, wenn die Unterschiede offensichtlich werden und wenn das kein Gütesiegel mehr ist, das könnte uns etwas kosten. Drittens, Pessimismus. Ich sehe mir die andere Person an und frage mich, was müsste denn alles passieren, bis dieser Mensch zum Glauben kommt? Uiuiui. Soll ich meinen Kopf wirklich so weit aus dem Sand strecken und dieser Person von Jesus erzählen? Das bringt doch eh nichts. Ehrlich, das schaffe ich gar nicht. Bringt mich direkt zu viertens, ich bin müde. Machen wir morgen. Und er rät an dieser Stelle dann auf Jesus zu schauen. Das finde ich einen guten Rat. Und sagt, es ist alles eine Frage der Freude. Wenn du Gottes Liebe spürst und darin unterwegs bist, dann ist das wichtiger, als was Leute über dich denken. Oder Pessimismus. Pessimismus an dieser Stelle könnte eigentlich ein großer Zugang zum Thema Freude sein. Diese Person wird doch nie Christ. Ja. Und du bist so ein wundervoller Christ. So wundervoll, dass Gott von vornherein klar war, in den investiere ich. Der John, der wird mal Christ. Das ist super. Da lohnt sich zu investieren. Na genau, da ist der Punkt. Es ist immer ein Wunder, wenn ein Mensch zu Jesus findet. Es ist ein Wunder, dass ich zu Jesus gefunden habe. Und dass Menschen in mich investiert haben. Und es ist ein unglaubliches Wunder, dass ich Gemeindekind sein darf und da in ein Umfeld reingekommen bin, wo ich schon in der Sonntagsschule als kleines Kind von Jesus hören durfte. Wie großartig ist das? Und was für ein trockenes Feld war ich vielleicht manchmal? Wie oft musste ich das hören, bis ich mal zum Glauben gekommen bin? Und ich halt andere Menschen und Felder an der Stelle wirklich für trocken? Trockener als mich? Glaub ich und weiß ich eigentlich, was es für ein Wunder war, dass Gott zu mir kam? Und dass er wusste, wer ich bin? Das ist übrigens das, was die Frau am Jakobsbrunnen erlebt. Als Jesus ihr mal eben zwischen Tür und Angel in die Seele schaut. Und ihr dann trotzdem ewiges Leben anbietet. Wenn ich mir bewusst mache, dass es ein Wunder ist, dass ich Christ bin, dann bin ich plötzlich viel näher an der Freude. Warum hören Leute damals eigentlich zu? Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Menschen sind neugierig. Ist auch heute nicht anders. Und da, wo wir etwas von dem zeigen, was uns wirklich bewegt, da kann uns das passieren, dass Menschen allen Ernstes nachfragen und neugierig werden. Ich weiß, da liegt jetzt auch schon wieder eine Gefahr drin, weil da müssen wir Fragen beantworten. Aber ich glaube, das ist sehr positiver Stress. Und wenn wir davon ausgehen, die Menschen wollen eh nichts davon hören, dann unterschätzen wir, glaube ich, wie neugierig Menschen sein können. Kennt ihr Mose? Diesen Typ, der diesen brennenden Busch sieht? Und er macht sich seine Gedanken, gell? Der ist Hirte. Der Busch könnte ihm egal sein, der da brennt. Aber er guckt dem Ding beim Brennen zu. Und dann stellt er fest, dass dieser Busch nicht verbrennt. Der Busch könnte ihm immer noch egal sein. Es ist ein brennender Busch irgendwo im Nirgendwo. Aber er kann nicht anders, als dass er zu diesem Busch hinübergeht, um nachzuschauen, was da eigentlich gerade vor sich geht. Und dann spricht Gott zu ihm. Ist euch mal aufgefallen, was an Pfingsten passiert ist? Da kommt der Heilige Geist wie Feuerflammen auf die Jünger. Ist da, wo wir das zeigen, was in unserem Leben passiert, nicht auch schon so viel brennender Busch in unserem Leben? Dass Menschen eigentlich ganz automatisch neugierig rüberkommen, wenn wir damit nicht hinterm Busch halten. Jeder Christ ein brennender Busch. Und jeder Christ übrigens auch ein Sünder, gerettet durch Gnade. Heißt, da bleibt immer etwas Unerklärliches in unserem Charakter. So, wenn wir uns selber nicht mehr darüber wundern können, dann haben wir die Freude verlangt. Wenn wir uns selber nicht mehr über unsere Erlösung wundern können, wenn wir nicht mehr dranstehen können und sagen können, ja, das ist erstaunlich. Aber ja, es ist eigentlich nicht zu glauben, aber ja, er hat es mir trotzdem angeboten. Er hat mich trotzdem gefunden. Ich weiß nicht wie, aber er hat mich gerettet. Es geht beim Glauben nie darum, Gott auf unsere Seite zu ziehen, da ist er schon. Es geht auch nicht darum, rauszufinden, wie er funktioniert, damit wir ihn besser bedienen können. Aber es geht, glaube ich, immer wieder darum, sich bewusst zu machen, was ist da eigentlich passiert. Wer die Freude über seine Erlösung erlebt, wer dem nachspürt, ab und an staunend an dieser Stelle steht und sagt, Wahnsinn, Wahnsinn, der sät. Und diese Freude über die Erlösung erzeugt einen Charakter, der auf Jesus hinweist. Der ist Christus ähnlicher. Weil in dem ein Stückchen von diesem Überraschungsmoment mitschwingt, das auch Jesus hier mitbringt. Warum kannst denn du mich annehmen? Ich bin doch so schlecht, du hast mir doch auf den Grund meiner Seele gesehen, du weißt doch, wer ich bin. Du hast mir gerade von den Männern erzählt, mit denen ich zusammenlebe. Und trotzdem nimmst du mich an, trotzdem bietest du mir das an? Ja, dieser Widerspruch bleibt in Gottes Charakter erhalten. Dieses Wunder. Und da, wo wir diesen Widerspruch in uns tragen, da strahlen wir automatisch ein Stück von Gottes Wesen aus. Nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil wir auf eine Art unerklärlich bleiben. Wie dieser brennende Busch. Und der zentrale Punkt, warum die Frau hier ihren Glauben teilt, ist, dass sie gar nicht daran vorbeikommt, dass ein Mann öffentlich mit einer Frau spricht. Das kann er doch nicht tun. In einer patriarchalen Gesellschaft. So, und dass ein Jude mit einer Samariterin spricht, das geht auch überhaupt nicht. In einer, ich weiß jetzt nicht, ob man das Wort rassistisch an der Stelle in den Mund nehmen darf, aber in einer Gesellschaft, die in Rassen denkt und tickt. Und in Abstufungen. Und dass hier ein Rabbi mit einer Frau spricht, die die Ehe bricht, in einer Gesellschaft, die moralisch tickt. Also Jesus bricht einfach nur dadurch, dass er mit dieser Frau spricht, mindestens mit 3 Konventionen. Und sie sagt, er bot mir Wasser des Lebens an. Er hat mir auf den Grund meiner Seele gesehen. Er hat nicht nur das gesehen, was ich nach außen bin, sondern er hat das gesehen, was in mir ist. Und trotzdem hat er mich buchstäblich in den Himmel geliebt. Und da bleibt vielleicht eine Spur abergläubiges Lächeln auf ihren Lippen. Das sagt, ist das wirklich passiert? Passt das wirklich zusammen? Geht das? Reimt das sich in meinem Leben? Bin ich das wirklich wert? Wenn diese Frage immer mal wieder in deinem Herzen brennt, vielleicht auch in Momenten der Anfechtung, bin ich das wirklich wert? Würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, dann bist du genau richtig. Dann hast du nämlich nicht ganz aufgehört, dich darüber zu wundern. Dann betrachte diese Frage für dich mal von der anderen Seite und entdeck darin das Wunder der Erlösung. Es bleibt nämlich unerklärlich, wie erstaunlich, gemacht, um darüber den Kopf zu schütteln. Und diese Frau auf ihre vorsichtige Art, die noch überhaupt nichts weiß und überhaupt nichts festgehalten hat, die überhaupt nicht auftritt mit "so ist es". Und ich weiß es. Ohne ein Evangelisationstraining. Einfach nur, indem sie nicht versteckt, wer sie ist und was sie erlebt hat. Wird hier zur Missionarin. Was ist deine oder was ist meine Ausrede, das nicht zu tun? Vater, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für das, was du an mir und in mir getan hast. Ich danke dir, dass du mir deine Erlösung zugesprochen hast. Auch wenn ich manchmal ungläubig davor stehe und mich frage, bin ich es wirklich wert? Und auch wenn ich mir an anderen Tagen so sicher bin, dass ich es wert bin, dass ich völlig vergesse, was es für ein Wunder ist. Jesus, ich möchte wieder staunen lernen über das, was du getan hast und was du tust. Und möchte genau dieses Staunen und diese Freude weitergeben. Mich nicht verstecken mit dem, was du tust. Und ich bitte dich um Kraft und um Mut für uns. Das, was du für uns bist und das, was wir mit dir sind, nicht zu verstecken. Nicht aus Angst, nicht aus Bequemlichkeit. Nicht aus Stolz. Nicht aus Müdigkeit. Damit wir brennende Büsche sein können. Für dich. Amen.